Herzlich willkommen. Schön, dass wir uns wieder hören zu einer neuen Episode von Im Ohr des Patienten. Ich bin Nora Meyer und freue mich, Sie durch den Podcast begleiten zu dürfen. Der ewige Lärm auf der Baustelle, das ständige Lautreden vor den Kindern im Klassenzimmer. Ja, es gibt viele Jobs, die unsere Ohren oder unsere Stimme stark beanspruchen können. Aber was können wir hier selber tun, um im HNO-Bereich auch langfristig fit zu bleiben? Dazu begrüße ich heute die beiden Universitätsprofessoren Dr. Michael Zruneck und Dr. Christian Wolf bei mir vor dem Podcast-Mikrofon. Vielen Dank, dass Sie beide sich heute Zeit nehmen.
Sehr gerne.
Ich starte gleich einmal allgemein. Wenn man an Gesundheitsrisiken im Beruf denkt, dann fallen einem ja oft gleich einmal Rückenprobleme, Stress ein. Das sind so die zwei Hauptfaktoren, die man kennt. HNO-Erkrankungen, daran denkt man jetzt vielleicht nicht gleich. Wie groß, würden Sie denn sagen, ist dieses Problem tatsächlich?
Ja, es ist nämlich so, dass hier die HNO ziemlich vernachlässigt wird, weil bis vor kurzem waren die Berufskrankheiten im HNO-Gebiet die zahlenmäßig größten, nämlich die Berufskrankheiten, die durch Lärm entstehen, also die Lärmschwerhörigkeit. Daneben finden sich noch im HNO-Bereich Berufserkrankungen, die auf Allergien zurückzuführen sind, hier im Besonderen an der Nase, und Veränderungen, die bis zu einem Karzinom gehen können, durch die Belastung von Holzstaub, Hartholzstaub oder die Belastungen von Asbest hier im Kehlkopfbereich.
Mhm. Also das sind schon einige Themen, die es da quasi gibt. Herr Professor Wolf, möchten Sie da noch was ergänzen dazu?
Ich glaube, man muss hier zusätzlich anführen, dass es zweierlei berufsassoziierte Erkrankungen gibt, wenn man so will. Das eine sind Erkrankungen, die gelistet sind in einer Liste als Anhang Anlage 1 zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz. Das hat nämlich eine große rechtliche Bedeutung, denn wenn bereits der begründete Verdacht besteht einer solchen Erkrankung, dann ist von jedem approbierten Arzt und jeder Ärztin natürlich eine Meldung durchzuführen. Das hat unter Umständen große Bedeutung dann, wenn unterlassen wird, diese Meldung zu machen. Es könnte dann sein, dass die betroffenen Personen, von der Krankheit betroffenen Personen, dann ein Begehren haben, das zu entschädigen, weil sie zum Beispiel um ein Geld gefallen sind, das bei Anerkennung einer Berufskrankheit ausgezahlt würde. Davon sind abzutrennen jetzt berufsassoziierte Erkrankungen, die zwar durch den Beruf möglicherweise entstanden sind, aber nicht in dieser Liste angeführt sind. Hier gibt es keine Meldepflicht. Also zum Beispiel die Heiserkeit, wenn man jetzt beruflich lange spricht, ist keine Berufskrankheit, ja. Burnout ist keine Berufskrankheit. Und noch anzuführen ist, dass wir seit 2 Jahren eine Erweiterung dieser Berufskrankheitenliste haben und zum Beispiel auch maligne Erkrankungen im Hautbereich des Gesichtes, also zum Beispiel Nase oder Ohrmuschel, durch UV-Strahlen eine Schädigung im Sinn eines Karzinoms entstehen kann. Und das betrifft natürlich auch den HNO-Bereich. Und was sicher nicht funktioniert, ist, dass man sagt, wir überweisen den Patienten zum Dermatologen. Der wird schon die Anzeige machen. Also auch hier werden die Kolleginnen und Kollegen vom HNO-Bereich verpflichtet, das zu melden als mögliche oder sichere Berufskrankheit.
Mir würde jetzt einmal interessieren, Berufskrankheiten oder Berufsgruppen, wenn wir uns genauer anschauen. Was sagen denn Sie, welche Gruppen sind aus HNO-Sicht besonders gefährdet und warum?
Naja, also Berufsgruppen mit hoher Lärmbelastung ist klassischerweise die Baubranche, die Holzbranche, Straßenbauer, Zimmermann, Tischler etc. dann die gesamte metallverarbeitende Industrie, also Schlosser zum Beispiel, Bediener von Maschinen. Dann haben wir das Transportwesen, das Klassiker, Bodenpersonal am Flughafen zum Beispiel. Wir haben dann andere Berufe wie Steinmetzer zum Beispiel. Nicht zu vergessen die Musikbranche, also die Lärmschwerhörigkeit bei Berufsmusikern, glaube ich, ist allgemein bekannt. Was mir immer wieder auffällt, auch in Lokalen, dass von Seiten der Architekten oder wenig bis gar nicht auf die Akustik geachtet wird. Wenn man in einem vollen Lokal sitzt, das ist oft dermaßen laut, dass man sich kaum verständigen kann, allenfalls schreiend. Und da darf man nicht vergessen, dass dort Personal stundenlang arbeitet. Dann Land- und Forstwirtschaft, also es gibt viele Bereiche. Und neu dazugekommen eben das UV-Licht, das dann die Karzinome im Hautbereich macht, an den sogenannten Lichtterrassen. Und da sind wiederum Bauarbeiter, die jetzt zum Beispiel im Sommer arbeiten oder Forstarbeiter etc. Es ist ein sehr großer Bereich, der da betroffen ist.
Sie haben es ja ein bisschen angesprochen, UV-Strahlung ist neu dazugekommen, eben Gehör, natürlich Lärmbelastung. Herr Professor Zuneck, auch die Stimme ist ja bei vielen Berufen stark gefordert. Ich denke jetzt da an den Lehrerberuf, ich denke an mich als Moderatorin, ich war früher auch lange im Radio tätig. Was sind denn hier Probleme, die über die Jahre entstehen können? Beziehungsweise wie können wir hier selbst vorbeugen?
Ja, die Probleme, die bei sogenannten Sprechberufen entstehen, sind immer wiederkehrende Heiserkeit, Räusperzwang, das heißt eine Überbelastung der Stimme, wobei hier oft zugrunde liegt, dass die Stimme nicht richtig gebraucht wird. In dem Fall ist es eben sinnvoll und zweckmäßig, die Stimme zu untersuchen. Es gibt hier eigene Stimmuntersuchungsärzte, sogenannte Phoniater, wo darauf geschaut wird, dass die Stimmbänder und die damit verbundene Muskulatur beim Sprechen richtig zum Einsatz kommt. Und es kann im Fall, dass nicht der Fall ist, dass man richtig spricht, eine Sprechtherapie eingeleitet werden, um entsprechend die Stimmwerkzeuge einsetzen zu können.
Was sind so erste Anzeichen, wo man da ein bisschen vielleicht hellhörig werden sollte und vielleicht sich doch überdenken sollte, dass man da was tun soll?
Ja, wenn man längere Zeit spricht, dass man immer wieder zu einem Wasserglas greifen will, wenn man sich räuspern will, wenn die Stimme auch nach einem vielleicht nicht so langen Sprechen von 10 Minuten, 15 Minuten heiser wird, dann sind das schon die ersten Anzeichen, die einen eigentlich zu einem Phoniater beziehungsweise dann zur Therapie zu einem Logopäden oder einer Logopädin führen sollte.
Herr Professor Wolf, wir haben es vorher ja eben angesprochen, UV-Belastung, auch Lärmbelastung. Was sind denn da so Anzeichen? Also wann sollte ich als Bauarbeiter zum Beispiel mir überlegen, naja, jetzt gehe ich doch vielleicht einmal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt oder dann eben der mit zum Hautarzt weiterleitet und lass mir das anschauen.
Also was die Haut betrifft, sieht man dann als beginnende Problematik, dass die Haut so trocken wird, rötet, verschorft ist und das nennt sich aktinische Keratose in diesem Fall und sollte dann dermatologisch begutachtet werden. Ich möchte noch nachtragen zu den Lärmbelastungen, was auch vielleicht nicht allgemein so bekannt ist, dass die Kombination von nervenschädigenden Substanzen, die beispielsweise eingeatmet werden, wie manche Lösemittel oder Schwermetalle, plus Lärmbelastung hier überadditiv wirken kann. Das würde bedeuten, wenn man jetzt eine massive chemische Belastung hat, wie sie ja eigentlich nicht vorkommen sollte, aber immer wieder passiert und zusätzlich eine Lärmbelastung kommt, könnte es sein, dass auch unterhalb dieser empfohlenen Grenzwerte es zu einer Schädigung des Gehörorgans kommen kann, wer dann ebenfalls natürlich einen Berufsgang hat.
Ich würde gerne noch eingehen auf das Thema Staub oder trockene Luft. Welche Auswirkungen kann denn das auch auf die Atemwege auch langfristig haben? Oder ich spreche jetzt ganz banal auch einmal von der Dauerzugluft im Büro.
Naja, die Zugluft ist natürlich ein Thema, aber keine Berufskrankheit kann daraus resultieren. Man darf sagen, dass ja die Verhältnisse an den Arbeitsplätzen sind ja genau geregelt, beispielsweise durch die Arbeitsstättenverordnung. Da ist auch das Raumklima geregelt, da ist geregelt die Luftgeschwindigkeit. Man kann ja das sich zum Teil auch selbst einrichten. Man muss nicht unbedingt vor einem offenen Fenster sitzen, wo es dann auf den Nacken kalt hereinblast. Also ich hatte so einen Fall in meiner Begutachtungspraxis, wo der Büroleiter saß genau vor der Ausblasöffnung der Klimaanlage und hat dort eiskalte Luft in den Nacken geblasen, ja, und ist mit einer Halskrause im Büro gesessen.
Nein, wirklich?
Und ich habe gefragt, warum verschieben Sie nicht den Tisch 2 Meter nach links oder rechts? Sagt er, nein, ich will hier sitzen, ja. Und das war also sicherlich auch ein psychisches Problem oder nicht psychisches Problem, sondern es gab da gewisse Unstimmigkeiten auch mit dem Vermieter. Ja. Also man kann vieles selbst regeln, aber wie gesagt, es ist alles geregelt und man darf sagen, eigentlich kann man mit Stolz sagen, wenn man sich in Österreich an die doch sehr, sehr strikten Vorschriften hält, dann ist ein Gesundheitsschaden jetzt durch das Klima nicht wirklich auszumachen. Ja, und man kann ja auch über die Kleidung zum Beispiel sehr viel regeln.
Hm. Herr Professor Zruneck, was ich noch gern ansprechen würde, ist, es gibt ja auch HNO-bedingten Schwindel. Was ist denn da oder was sollte man denn da beachten oder wann tritt denn der oder kann auftreten?
Also HNO-bedingter Schwindel ist ein Schwindel, der von den äußeren Gleichgewichtsrezeptoren ausgelöst wird. Dazu zählen die Bogengänge. Wir haben 3 Bogengänge, paarig angeordnet. Und dann noch 2 Organe, die die Bewegung in der horizontalen und in der senkrechten messen können. Man unterscheidet 3 Qualitäten von Schwindel, die bei HNO-Erkrankungen auftreten können. Das ist ein Drehschwindel, das ist ein Schwankschwindel und das ist das Liftgefühl, als würde man mit einem Lift hinauf- oder hinunterfahren. Prinzipiell sind solche Erkrankungen keine Berufskrankheiten. Manchmal sind sie assoziiert mit anderen Veränderungen, zum Beispiel in der Halswirbelsäule, die dann wieder durch eine berufliche Tätigkeit ausgelöst werden können. Wenn man eine schlechte Haltung, zum Beispiel vor dem Computerschirm hat, löst das eine zusätzliche Verspannung und Fehlhaltung im Bereich der Halswirbelsäule aus und kann ebenfalls zu Schwindel führen.
Also das sind mannigfaltige Faktoren, die daran wahrscheinlich auch mitspielen können.
In der Regel ist es so, dass also neben diesen Formen der Veränderung an der Wirbelsäule und an den Gleichgewichtsorganen oft auch ein Stressfaktor beobachtet wird. Das wird also dahingehend interpretiert, dass er ja eine allgemeine Körperspannung, im Besonderen im oberen Bereich, im Kopf- und Halsbereich zusätzlich vorhanden ist und auch im Schulterbereich.
Herr Professor Wolf, Sie haben es eh schon angesprochen vorhin, Arbeitgeber, Stichwort Arbeitsschutz, das ist eigentlich grundsätzlich ganz gut geregelt. Trotzdem auch, vielleicht wenn wir jetzt schon Richtung Schluss der Episode kommen, wichtig ist einfach, dass man selber auch natürlich auf sich schaut und schaut, wo es geht, dass man vielleicht präventive Maßnahmen trifft. Was sind denn da Tipps, auch Herr Zruneck, Sie eingeschlossen, die Sie geben würden aus HNO-Sicht für gefährdete Berufsgruppen? Was kann man selber tun?
Es gibt so ein allgemeines Prinzip, das Stopp-Prinzip, S für Substitution, also Ersatz. Das betrifft zum Beispiel chemische Belastungen, die man vielleicht harmlosere Substanzen hier einführen kann. Dann technische Maßnahmen am Arbeitsplatz. Man kann zum Beispiel Maschinenkapseln. Man kann die Arbeitsorganisation ändern, dass die Arbeitszeit im Bereich der Schallbelastung minimiert wird etc. Und dann den persönlichen Gehörschutz. Das reicht also von den Schaumstöpseln bis zum Kapselgehörschutz oder wenn es ganz extrem ist, wie zum Beispiel bei Turbinen, Tätigkeit an Turbinen, wo dann der Kapselgehörschutz nicht mehr reicht, weil über die Knochenleitung schon so viel Schallbelastung zum Innenohr kommt, den Gehörschutz heilen. Was man vielleicht nicht vergessen sollte, dass man ja nicht sein ganzes Leben am Arbeitsplatz verbringt, sondern das Freizeitverhalten spielt hier natürlich auch mit. Ja. Also Stichwort Diskothek oder die Rave-Party, da gibt es ganz intensive Schallbelastungen, die wahrscheinlich nicht so selten über das Mindestmaß oder das Maximalmaß, das zugelassen ist, hinausgehen. Ja. Also der Freizeitbereich spielt hier auch sicher eine große Rolle, was vor allem bei der gutachterlichen Untersuchung natürlich nicht immer leicht zu differenzieren ist, was war jetzt Schallbelastung im Beruf, was war in der Freizeit.
Aber man kann sich vielleicht selber auch ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, oder an der Nase nehmen, sagt man da eher, und dann sich denken, naja, okay, wenn ich schon im Beruf jetzt Lärmbelastung habe, dann muss ich vielleicht jetzt nicht auch noch in jede laute Disco gehen, weil das wahrscheinlich das Ganze langfristig nicht besser machen wird.
Naja, wenn man jung ist und hat man es gern lustig. Ja? Also es denkt, glaube ich, niemand, der mit 16 in die Disco geht oder Kopfhörer tragt, die natürlich auch eine ziemliche Schallbelastung abgeben können, denkt niemand dran, dass man 30 Jahre später vielleicht deswegen dann ein Hörgerät braucht.
Ja, stimmt. Aber auch wieder.
So ist das Leben.
Ja. Abschließend, Herr Professor Zruneck, vielleicht, dass wir an Sie nochmal das Wort richten. Gibt es Entwicklungen, neue Erkenntnisse in der Forschung, die vielleicht auch in Schutz oder die Behandlung in HNO-gefährdeten Jobs künftig verbessern könnten?
Ja, also hier möchte ich also besonders auf die Lärmbelastung eingehen. Es ist ja so, dass man hier Grenzwerte hat, die am Arbeitsplatz eingehalten werden sollen. Die befinden sich so zwischen 80 und 90 Dezibel Lärmbelastung. Solche Berufe sind auch gekennzeichnet. Es sind entsprechende Informationen hier auszugeben und auch ein Lärmschutz oder ein Gehörschutz bereitzustellen. Wobei es ja oft so ist, dass der aus Bequemlichkeitsgründen nicht getragen wird. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da auch, was in jüngeren Jahren einem sicher schwerer fällt, Rücksicht nimmt, dass die Rechnung dann im späteren Lauf des Lebens bezahlt wird. Und wenn man halt Symptome merkt, wie Vertäubung des Ohrs nach der Arbeit oder Ohrgeräusche oder Schwierigkeiten in der Konversation oder im Theater oder im Kino oder im Fernsehen, sollte man das ernst nehmen und auch entsprechende Untersuchungen machen und dann sich halt entsprechend dem Ergebnis verhalten und den Lärmschutz besonders korrekt tragen und auch Lärm zu vermeiden in der Freizeit, wie schon angesprochen. Aber es ist auch eine beruhigende Einsicht, dass man festgestellt hat, dass etwa nur 1% aller beruflich exponierten Personen, die dem Lärm ausgesetzt sind, überhaupt eine Lärmschwerhörigkeit entwickeln. Also das ist ein relativ geringer Prozentsatz und ist auch von individuellen Empfindlichkeiten und Gegebenheiten abhängig, sodass man eigentlich nicht für jede Person hier schon definitiv voraussagen kann, ob jetzt eine Lärmschädigung eintritt oder nicht.
Darf ich da noch was ergänzen aus arbeitsmedizinischer Sicht? Es ist ja so, dass sogenannte Lärmberufe regelmäßig oder die Teilnehmer, ArbeitnehmerInnen von Lärmberufen werden ja wie alle Arbeitnehmer in Österreich arbeitsmedizinisch betreut. Ja, es muss ja jeder Betrieb, der auch nur einen Arbeitnehmer hat, arbeitsmedizinisch betreut werden. Das ist vielleicht doch nicht ganz uninteressant für die Ärzteschaft, die ja auch Arbeitgeber sein kann. Ja, Praxis zum Beispiel. Und alle diese Berufe werden arbeitsmedizinisch betreut. Und hier ist für lärmexponierte Personen eine freiwillige, regelmäßige Untersuchung möglich. Und das sollte auch von den Arbeitnehmern angenommen werden, weil natürlich die Lärmschwerhörigkeit, abgesehen vom Knalltrauma, nicht von einem Tag am anderen kommt, sondern sich progredient über die Jahre entwickelt. Und man würde bei diesen regelmäßigen Untersuchungen ja sehen, hier tut sich ein Schaden am Ohr.
Ja, vielen Dank, meine Herren, für diese spannenden Einblicke. Wir nehmen auf jeden Fall mit, Sie haben es ja gerade noch angesprochen, Herr Professor Wolf, viele Probleme wie beispielsweise eben Schwerhörigkeit entstehen ja schleichend, gerade eben im Berufsalltag über Jahre. Umso wichtiger ist es, erste Warnsignale ernst zu nehmen und frühzeitig gegenzusteuern. Ich sage danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wünsche Ihnen beiden alles Gute. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs erneute Einschalten. Abonnieren Sie unseren Podcast im Ohr des Patienten gleich noch auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform, beispielsweise auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie gesund. Vielen Dank Ihnen beiden.
Vielen Dank.